Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern Union.
Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Herzlich willkommen zur 23. Episode unseres kleinen, feinen Union-Geschichtspodcasts, der heißt Und niemals vergessen, in dem Daniel, hallo.
Hallo Sebastian.
Und ich, danke, mein Name ist Sebastian, richtig, uns alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin erzählen. Der Clou an der Sache ist natürlich, dass die andere Person jeweils nicht weiß, was ihr da erzählt wird. Und vor zwei Wochen habe ich eine Episode gemacht. Daniel, erinnerst du dich noch, worum es da ging?
Ja, das tue ich. Es ging darum, dass...
Klick, klick, er erinnert sich nicht, er schlägt nach.
Du hast Matuschka, der eine Spieler ist bei Union, so ziemlich. Es gibt noch ein paar Ausnahmen, aber derjenige, der ein eigenes Lied hat, das am häufigsten und am evergreenigsten gesungen wird. Im Stadion in der Alten Försterei und bei anderen Gelegenheiten, wie zum Beispiel in dieser Woche bei der Mitgliederversammlung von Union, als Thorsten Matuschka nämlich eine neue Funktion für sich geschaffen bekommen hat, wenn man so will. Er ist jetzt Botschafter für den ersten FC Union. Nicht zu wechseln, damit eiserne Botschafter zu sein. Das ist ein Fanclub, den es auch gibt. Weiß nicht, ob er da auch Mitglied ist.
Aber ich bin da Mitglied.
Also, gibt es auch noch Ziele für Steffi, für Thorsten Matuschka?
Das kann sein. Also er ist jetzt eiserner Botschafter, sagen wir es ruhig, so ist ja ein schöner Begriff. Und es ging natürlich um das Thorsten Matuschka-Lied und alles, was damit zu tun hat und die ganzen Emotionen. Ich glaube, das hat niemanden von uns kalt gelassen.
Genau. War eine sehr schöne Folge.
Danke.
Waren sich alle einig, dachte ich auch.
Gut, Daniel. Du hast noch ein bisschen Feedback mitgebracht zu deiner Folge über den früheren Namen des Stadions an der Alten Försterei, das da hieß eigener Sportpark Sadowa.
Das
oder
stimmt.
Sadowa, wo, glaube ich, bis heute in Berlin noch nicht geklärt ist, auf welchem Buchstaben das genau betont wird.
Ja, aber vielleicht wissen das ja Leute in Tschechien, denn...
Das ist ja den Berlinern meistens egal, was Leute in Tschechien im Original sagen.
Ja, oder auch in Polen,
wie oder bei auch immer,
genau. Rafał Gikiewicz zum ja. Beispiel hört. Nee, aber wir haben von einem Hörer, Thomas, in den Kommentaren den Hinweis bekommen, dass es ein Buch gibt, das heißt Winterbergs letzte Reise von Jaroslav Rudisch. Und das ist in diesem Jahr erst erschienen und war auch für durchaus relevante Preise nominiert. Und da geht's um tschechische Geschichte. Und da kommt an einigen Stellen eben auch der Ort Sadowa und dann sogar auch das Stadion an der Alten Försterei derivativ vor.
Sehr schön.
Kann man vielleicht mal lesen. In den Kommentaren gibt es zumindest einen Link zu einer Rezension dazu. Ja.
Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, Daniel, was du mir heute erzählst an diesem ersten Advent des Jahres 2019.
Ich erzähle dir heute eine Geschichte, die du vielleicht sogar ein bisschen mitbekommen haben könntest in deiner Karriere als Union-Fan, Unioner. Denn wir springen ins Jahr 2003 letztlich. Das ist noch nicht so lange her.
Mhm.
Könnte sein, dass du da schon auch gewisse Erlebnisse hast. Eigentlich geht's.
Ich war zum Beispiel quasi bei jedem Spiel im Stadion.
Ja, sowas? Zum Beispiel.
Mhm. Okay.
und zwar geht es darum, dass im Jahr 2003 was passiert ist, was durchaus auch noch bis heute einschneidend ist, nämlich wurde Heiner Bertram als Präsident von Union abgelöst. Auf durchaus spektakuläre Weise.
Hm.
Und wie es dazu kam, das würde ich heute gerne erzählen.
Da bin ich sehr gespannt. Weil ansonsten kann ich natürlich sagen, 2003 hat für mich, sorry Heiner Bertram, andere einschneidende Erlebnisse. Da bin ich das erste Mal Vater geworden. Und damit war dann auch erstmal ein bisschen Pause bei ich gehe ins Stadion.
Ja, aber Glückwunsch dazu nochmal.
Ist ja schon eine Weile her, das Kind nimmt das dann gerne entgegen.
Ja, also 2003 war Heiner Bertram Präsident und zwar schon seit 1997, was im Vergleich zu den anderen Präsidenten, die es bei der Union in der Geschichte gab, ja durchaus gar nicht so eine kurze Amtszeit ist. Also Dirk Zinglers ist natürlich jetzt deutlich länger, auch die von Günter Mieles ist länger. Aber das könnte es auch, glaube ich, schon gewesen sein, wenn ich mich da jetzt nicht verscrollt habe irgendwie.
Aber verglichen mit den 90er Jahren und der Phase, in der sich Union befand, ist das, glaube ich, eine Phase der Kontinuität, um es mal so zu sagen.
Also insofern Kontinuität, als es mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten angefangen hat und mit großen wirtschaftlichen und sportlichen Schwierigkeiten aufgehört hat. Aber zwischendurch wurde es besser und gab es ein paar Jahre, in denen der Verein irgendwie nicht ständig vom Konkurs bedroht war und halt, wie wir wissen, ja auch große Erfolge gefeiert hat, nämlich den ersten Aufstieg in die zweite Liga, die Teilnahme am DFB-Pokalfinale. Da gab es ja gerade das Rematch gegen Schalke. Und es war schon irgendwie so eine Art Erfolgsphase und eine der Konsolidierung. Dann gab es aber eben auch wieder den Absturz, denn Spoiler Alert, die Saison 2003, in der wir uns jetzt befinden, 2003, 2004, ist eine, in der Union dann wieder aus der zweiten Liga absteigt. Wir wissen, dann auch nochmal absteigt.
Entschuldigung, das sind emotionale Wunden, die du jetzt aufreißt.
Ja.
Ich hoffe, du vertiefst das jetzt nicht komplett.
Genau, da, also um den ganzen sportlichen geht es jetzt nicht so viel.
Nee. Das waren einfach aus meiner Sicht unnötige Abstiege.
Ja.
Also so richtig hätte man nicht machen müssen.
Genau, also wenn man eine Mannschaft hat, wo zum Beispiel Steffen Baumgart ja drin spielt, dann muss man da, glaube ich, nicht zwei Jahre später Oberliga spielen. Ja. Grüße nach Paderborn. Genau. Es geht jetzt aber eher so um das, was dann in den Gremien so passiert ist. Also wie gesagt, Heiner Bertram war 1997 Präsident geworden, war in Magdeburg geboren, wo er ja dann auch noch gewirkt hat später, 1940 war das, war dann Bundeswehr-Offizier für ein paar Jahre und hat als Einzelhandelskaufmann gearbeitet und war Vorstandsmitglied bei diversen Warenhäusern, bevor er dann eben 97 Präsident bei Union wurde. Das nur so als ein bisschen Kontext. Und was, glaube ich, für die Geschichte jetzt relevanter ist, ist der Charakter, den Heiner Bertram so an den Tag gelegt hat. Denn der spielt, glaube ich, auch durchaus eine Rolle.
Ganz dünnes Eis jetzt, Daniel.
Und der natürlich für uns, das wollte ich jetzt gerade sagen, auch durchaus schwierig einzuordnen ist. Denn logischerweise haben wir keine First-Hand-Knowledge davon.
Also, kein Wissen aus erster Hand.
Ja, ich hatte jetzt auch keine Chance für die Episode nochmal mit Heiner Bertram zu sprechen. Wenn er das hört, kann er sich ja gerne mal melden. Aber deswegen, weil die Quellenlage für sowas ja durchaus schwierig ist, dachte ich mir, dass man ja vielleicht einfach auf ein paar Statements zum Beispiel von Heiner Bertram selber zurückgreifen kann, um sich ein bisschen ein Bild davon zu machen, wie der so drauf war. Und dafür habe ich zum Beispiel einen ganz interessanten Text in der Zeit gefunden, in der Berlin generell porträtiert wurde. Wir verlinken das natürlich. Und in der auch Heiner Bertram vorkommt als ein Teil von Berlin. Das war 2002, also als er eben Unionpräsident war. Und in diesem Text sagt Heiner Bertram, wird er zitiert, wenn ich der große Mann hier wäre in Berlin, würde ich den alten Flughafen Tempelhof in einen Campus für die FU verwandeln, die aus allen Nähten platzt und hoffnungslos provinziell ist, aber ich bin ja nur der Präsident eines Fußballvereins. Und über diesen Fußballverein sagt er dann, Sie müssen sich die Stimmung hier so ein bisschen wie bei St. Pauli vorstellen, zwei Mannschaften in der Bundesliga, Hertha und Union, das ist doch noch wenig, Berlin könnte mit all seinen Clubs und Vereinen die Sporthauptstadt sein. Du verdrehst die Augen.
Ja, weil das, ohne jetzt in deine Geschichte weiter einzugreifen, weil das natürlich eine Phase war, in der Heiner Bertram definitiv Hashtag nicht mehr mein Präsident war, weil es darum ging irgendwie, dass er sich vorstellen konnte, dass Union nicht mehr in Köpenick spielt. Weil
also zum Beispiel in Karlshorst oder Friedrichshain neue Stadion.
Beziehungsweise Mitte. Und das waren so Punkte, die überhaupt nicht gepasst haben. Und dieses alles, was wir so unter Sportstadt Berlin kennen, was dann immer so, von dort ist ja der Weg Richtung Hauptstadtclub auch nicht weit. Das war nie das, hinter dem ich mich hätte versammeln können. Und das kommt im Prinzip aus dieser Aussage heraus.
Genau, deswegen habe ich die auch zitiert. Und auch interessant fand ich, wie Heiner Bertram über andere Personen spricht, die in diesem Verein zu verschiedenen Zeiten involviert waren. Zum Beispiel ebenfalls so aus der Zeit 2001, 2002 müsste das Zitat sein, sagt er über Holger Karstein,
ja, vorheriger Präsident.
Hm. Genau, wenn ich gerade den Vornamen nicht vertausche.
Horst Karstein.
Horst Karstein, genau. Sagt er, Herr Karstein wollte sich wieder einbringen. Ich hatte da zwei Gespräche mit ihm. Der redet ja wie ein Wasserfall, aber das geht nicht. Also so als amtierender Präsident diese Art, sich über seinen Vorgänger zu äußern, fand ich ganz interessant. Und ähnlich über Frank Pagelsdorf, wir erinnern uns, der in den 90ern Trainer bei Union war. Der war mit seiner Personalpolitik, sagt Heiner Bertram, auch so ein Totengräber des Vereins, was der für Leute geholt hat, ungebremst, ohne dass ihn mal jemand kontrolliert hätte. Der hat am Ende eine sehr, sehr teure Mannschaft gehabt und das Geld dafür kam aus der Blumenvase. Also auch da ein Verantwortungsbewusstsein, eine Art von Verantwortungsbewusstsein, die ich ganz interessant finde.
Wobei man aber sagen muss, faktisch richtig. Stimmte.
Ja.
Also das war einfach so, dass das damals so war, weil bloß um den Kontext zu geben, Pagelsdorf war so um 93 Trainer bei Union und du hast ja schon gesagt, dass Heiner Bertram ja erst ab 97 da Präsident war und da war der ja gar nicht in Amt und Würden, das war auch, der hatte bloß mit dem Erbe zu kämpfen am Anfang.
Genau.
Für den finanziellen.
Aber wie gesagt, man kann sich ja da in der einen oder anderen Weise zu positionieren. Ne? Und das betraf aber eben auch nicht nur Personen, die mit Bertram selber jetzt gar nicht mehr so zu tun hatten und die schon in der Vergangenheit des Vereins sagen, sondern durchaus auch aktuelle Mitarbeitende von Bertram. Zum Beispiel hat er über den damals noch amtierenden Aufstiegs- und Pokalfinaltrainer Georgi Vassiljev gesagt, der ist als Trainer herausragend, aber er ist keiner, der perspektivisch planen kann. Erst vor 200 Wochen, das war am Anfang der Saison, hat er uns seine personellen Planungen für die kommende Saison im Detail vorgelegt und dann wollte er am liebsten gleich auch noch, dass wir seine Wünsche innerhalb einer Woche abgearbeitet hätten. Das geht nicht, schon und deshalb nicht, weil inzwischen der ein oder andere Spieler, den wir sicherlich gerne geholt hätten, bereits beim anderen Club gelandet ist. Also auch so in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden, nicht die einfachste Art, würde ich sagen, und mit anderen Gremien im Verein. Ich glaube, das spielt durchaus auch eine Rolle bei den Entwicklungen, die sich dann abgezeichnet haben.
Okay, ich bin sehr gespannt. Also was man noch mal kurz festhalten kann, ist, dass Union damals in der Öffentlichkeitsarbeit viel näher zur Presse stand, um es mal so zu sagen.
Und ungefehlt hat.
Und auch sehr viel rausgehauen hat, was man heute so nicht mehr kennt.
Genau. Dann war es aber eben trotzdem so, dass man in der zweiten Liga gespielt hat, eigentlich auch durchaus ambitioniert zwischendurch war, sich aber dann trotzdem in dieser Saison 2003, 2004 relativ schnell abgezeichnet hat, dass es sportlich schwierig wird. Mirko Vortaba war Trainer bei Union und stand eigentlich dann auch schon quasi wöchentlich zur Disposition, eigentlich über Monate wird der Berichterstattung über Union, wenn man die so nachverfolgt, eigentlich spekuliert, ist das jetzt das letzte Spiel für Vortaba? Ist es das? Und Union steht von Anfang an eigentlich mehr oder weniger am Tabellenende und das ist ziemlich schwierig und auch das ist ja unterschiedlich bei Präsidenten, wie oft die dann in so einer Phase in der Presse überhaupt zitiert werden. Heiner Bertram kommt da sehr oft vor mit Kommentaren zur aktuellen sportlichen Entwicklung, mit vielen Krisensitzungen, also es gibt sehr viele Krisensitzungen, zum Beispiel eine, in der Bertram zuerst der Mannschaft sagt, dass sie doch mehr erreichen muss mit der Mannschaft, die sie so ist, und in der dann Vortaba zwar sagt, dass er ihm jetzt nicht seinen Job erklären wolle, könne, solle, aber ein paar Vorschläge macht, wie Herr Vortaba einige Spieler besser erreichen kann. Dass diese Art von Auseinandersetzung auch mit dem Tagesgeschäft, auch die wird dann noch eine Rolle spielen, zeigt so ein bisschen die Wahrnehmung, die Stimmung, die in der Zeit dann vorgeherrscht hat.
Es war keine gute Zeit für Union, diese Saison vor allem.
Ja, und dazu gehört dann auch, dass öffentlich die ganze Zeit auch über Nachfolger spekuliert wird, auch mit potenziellen Nachfolgern gesprochen wird, zum Beispiel Georgi Vasiljev auch immer wieder mal zitiert wird, dass er sich durchaus vorstellen könnte, wieder bei Union zu arbeiten, aber eher nicht mit Heiner Bertram. Steht dann auch im Berliner Kurier, das Verhältnis zwischen mir und Bertram ist ja bekanntermaßen nicht das Beste, wird Vasiljev da zitiert. Wie gesagt, wir haben ja vorhin schon gehört, warum das vielleicht auch so ist. Und trotzdem passiert aber erstmal eben nichts bis zum Oktober. Auch wenn es halt ständig Spannungen, ständig Spekulationen gibt. Aber Union wurschtelt halt so ein bisschen so vor sich hin, kann man sagen, glaube ich. Und im Oktober oder im September schon dieses Jahres 2003 werden dann auch Spannungen zwischen dem Aufsichtsrat und Bertram das erste Mal öffentlich. Also es gibt Vertreter des Aufsichtsrats, die dann auch mit Äußerungen über Bertram zitiert werden. Aber eigentlich zeichnen sich die Ereignisse, die dann sich zu der Ablösung von Bertram führen, noch nicht so richtig konkret ab. Sondern das kommt dann im Oktober 2003 eigentlich doch ziemlich überraschend. Das ist genau 6 Jahre ungefähr, nachdem Bertram bei Union angetreten ist. Und es gibt dann ein Votum des Aufsichtsrats, der 7 Mitglieder hat, der mit 7 Stimmen einstimmig dafür votiert, Bertram abzusetzen. Das dauert dann noch 3 Tage, was ein interessantes Interregnum ist, weil satzungsgemäß der Präsident, wenn er vom Aufsichtsrat abgesetzt wird, 3 Tage vorher davon informiert werden muss. In den 3 Tagen gibt Bertram dann selber auch noch eine eigene Pressekonferenz, wo er davon spricht, dass das Vorgehen des Aufsichtsrats vollkommen unbegründet sei und dass er das auch nicht korrekt findet. Aber es gibt auch wenig Kommunikation darüber, warum jetzt das genau so stattfinden muss und vor allem wenig abgestimmte und koordinierte Kommunikation darüber. Deswegen ist es auch gar nicht so einfach, sich die Gründe anzuschauen, die dafür zugeführt haben, dass Heiner Bertram dann eben abgelöst wird. Aber was man so aus den Äußerungen zu der Zeit und im Nachhinein rauslesen kann, ist, dass es um angebliche Alleingänge geht von Bertram, dass ihm in der einen oder anderen Weise auch die neu entstandene oder wieder entstandene wirtschaftliche Instabilität im Verein vorgeworfen wird und auch sein persönliches Engagement in wirtschaftlicher Hinsicht. Es gibt Zweifel, dass im Verein dann quasi alles zum Wohl des Vereins passiert und die werden aber dann auch halt nicht so richtig konkret gemacht. Deswegen kann man jetzt auch auf wenig konkrete Punkte verweisen, die eben dann Anlass für so einen ja doch relativ drastischen Schritt sind. Und deswegen entsteht auch so eine Phase, wo nach dieser Abberufung von Bertram unklar ist, wie es jetzt weitergeht.
Ja, wichtig ist ja, dass Union damals, das ist vielleicht so ein bisschen Kontext, woher kommen die finanziellen Schwierigkeiten? Das sind ja, glaube ich, größtenteils auch einfach Auswirkungen dieser Kirchkrise gewesen. Also das heißt, es gab dann plötzlich auch, also diese Kirchpleite führte ja dazu, dass die Fernsehgelder deutlich weniger wurden, die gezahlt wurden. Und das war, glaube ich, meines Erachtens ein relativ beträchtlicher Anteil des Etats in der 2. Liga.
Genau. Und außerdem ist es so, dass Union wirtschaftlich in dieser Phase halt immer noch sehr, sehr stark von Michael Kölmel abhängig ist, der mit Abstand größte Gläubiger des Vereins war, nachdem die ganzen Schulden, die es halt in den 90ern gab, quasi da abgelöst wurden. Und deswegen ist in diesem Interregnum, das dann so ein bisschen geschieht, also es gibt einen neuen Präsidenten, Schlebrowski, der relativ unprofiliert ist. Und es gibt dann durchaus Bestrebungen von Heiner Bertram selber wieder in dieses Amt zurückzukommen, aus dem er gerade herausbefördert wurde. Und steht dann relativ lange im Raum, dass eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben könnte, auf der das in irgendeiner Weise passieren könnte. Es gibt dann auch Unterschriftenaktionen dafür, denn wenn ein gewisses Quorum, nämlich 1/4 der Vereinsmitglieder, das waren damals knapp 4.000, für so eine außerordentliche Mitgliederversammlung stimmen würde, dann würde die stattfinden. Es werden dann aber nur so 800 statt der geforderten 950 oder notwendigen 950 Unterschriften dafür gesammelt. Aber diese außerordentliche Mitgliederversammlung gibt es trotzdem, weil letztlich der Aufsichtsrat selber die auch auf Initiative von gewissen Fans einberuft, weil einfach sehr klar ist, dass der Verein gespalten ist und es irgendeine Art von Bestätigung des neuen Kurses braucht. Und diese außerordentliche Mitgliederversammlung findet dann im November statt. Vorher bekommt Heiner Bertram noch Hausverbot in der Geschäftsstelle, weil er angeblich, so kann man im Kicker damals lesen, gegen das neue Präsidium oder den neuen Präsidenten noch mit damals den Präsidiumsmitgliedern, die zu Bertrams Team gehört haben, Stimmung gemacht habe. Es gibt dann auch Presseerklärungen von Mitgliedern dieses alten Präsidiums, die sich quasi gegen die Vorwürfe des dann amtierenden Aufsichtsrats stellen. Also man muss sich das vorstellen, die beiden amtierenden Leitungsgremien des Vereins werfen sich quasi selber, werfen sich gegenseitig in der Öffentlichkeit die Ausrichtung des Vereins vor und den Anteil, den man daran jeweils hat. Und auch unter den Fans gibt es durchaus geteilte Meinungen darüber, aber worin sich dann doch die meisten relativ einig zu sein scheinen, ist, dass Heiner Bertram nicht besonders beliebt ist. Und deswegen kommt es dann auf dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung auch nicht wirklich zu einer Abstimmung darüber, ob jetzt Heiner Bertram wieder eingesetzt wird, weil...
Das darf ja die Mitgliederversammlung
genau, nicht, ne? Der einzige Weg dazu wäre eine Wahl des Aufsichtsrats gewesen, der dann wiederum das Präsidium halt wieder eingesetzt hätte. Wenn da ein Pro-Bertram-Aufsichtsrat gewählt worden wäre, dann wäre das möglich gewesen. Aber auch so eine Abstimmung über den Aufsichtsrat findet nicht statt, weil auch dafür die auf die Tagesordnungsliste zu setzen, das Quorum verfehlt wird. Aber es gibt eine Vertrauensabstimmung für den Aufsichtsrat, um dem irgendeine Art von Mandat zu geben. Da stimmen dann 471 der anwesenden Mitglieder für dafür, dem amtierenden Aufsichtsrat das Vertrauen auszusprechen. 188 dagegen und 49 Enthaltungen gibt es. Und das ist dann quasi das Ende dieses Machtkampfes. Zwischendurch waren dann die anderen beiden Präsidiumsmitglieder, Bernd Hoffmann und
der ja sehr enge Verbindungen zu Heiner Bertram hat.
Genau. Und Armin Friedrich, die beiden treten dann zwischendurch auch noch zurück. Das heißt, Union muss dann auch noch quasi für die Leitung des operativen Geschäfts irgendwie neues Personal finden. In einer Phase, wo irgendwie relativ unklar ist, wer jetzt in welchen Gremien sich engagieren will. Aber letztlich kann eben dieser Aufsichtsrat diesen Machtkampf insofern für sich entscheiden, als Schliprowski dann erstmal Präsident bleibt. Spoiler auch nur für ungefähr 9 Monate, bis 2004 dann ein gewisser Dirk Zingler ihm in diesem Amt nachfolgt.
Wie geht's denn mit Heiner Bertram weiter? Mit der hat er sich gemeldet, hat er dann, wie lange galt das Hausverbot? War er irgendwann mal wieder bei Union?
Also das Hausverbot gilt zumindest nicht für die Mitgliederversammlung, also nicht nur auf diese außerordentliche Mitgliederversammlung 2003 tritt er auf, sondern auch in den folgenden Jahren gibt es immer noch mal Redebeiträge von ihm auf Mitgliederversammlungen. Wenn ihr jetzt auf euer Podcast-Player schaut, seht ihr zum Beispiel ihn auch genau in diesem Setting. Hin und wieder sieht man ihn noch mal im Stadion, aber irgendwann dann auch nicht mehr, weil er dann mal sagt, ihm sei eine ehrenvolle Behandlung versprochen worden, aber die Karten für Spiele, die er dann vom Präsidium von dem dann amtierenden Präsidium bekommt, sind ihm nicht Ehrenplatz genug, sodass er dann beschließt, die Karten zurückzugeben und nicht mehr ständig zur Union zu gehen. Und in den folgenden Jahren äußert sich schon immer mal nochmal zur Union, wenn er nach Union gefragt wird in den Medien. Er versucht auch nochmal Präsident beim Berliner Fußballverband zu werden. Das scheitert dann unter anderem daran, dass da seine Persönlichkeit ähnlich wahrgenommen wird wie bei Union, nämlich als autokratisch, selbstherrlich und nicht unbedingt team- und kritikfähig. Heinz Werner, der legendäre Trainer von Union, der damals auch zwischendurch im Aufsichtsrat sitzt, nennt ihn mal einen neurotischen Selbstdarsteller. Und wie gesagt, diese Wahrnehmung gibt's halt auch an anderen Stellen. Deswegen gibt's dann auch keine große Funktionärskarriere für Heiner Bertram im Berliner Fußball außerhalb von Union mehr. Aber wie gesagt, es geht bei Magdeburg nochmal weiter für ihn, aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte.
Wo er zumindest ein Stadion gebaut hat,
genau,
oder hat bauen lassen. Auch wenn das vielleicht, wie heißt das, nicht so hüpfsicher war, wie es geplant ist. Nee, ist, wie es geplant war, wie auch immer. Aber ich glaube, was vielleicht so der große Unterschied ist, was du jetzt so ganz viel erzählt hast, immer so über Bande, ist, dass Heiner Bertram halt sehr eigene Vorstellungen hatte von der Vereinsentwicklung, die zum Teil auch umgesetzt hat, aber in vor allem, und das ist ja bei Union durchaus wichtig, die Basis, die sich ja entwickelt hat in einer Phase in den 90ern, in denen der Verein absolut nicht mehr in der Lage war, bestimmte Sachen zu machen, die hat Heiner Bertram dann halt, als Union plötzlich in der Lage war, auch aktiv Dinge zu gestalten, komplett ignoriert. Also das heißt, das, was wir heute so kennen bei Union und was vielleicht auch diese Präsidentschaft von Dirk Zinger sehr maßgeblich auch kennzeichnet, nämlich diese Einheit von Vereinsführung und Mitgliedern, / Fans, die hat bei Heiner Bertram so nicht stattgefunden. Der hatte so seine Vorstellung und es war dann halt so ein bisschen so friss oder stirb. Und gerade diese ganzen Aktionen pro AF und so weiter, genau, und so fort, da war er jetzt nicht so derjenige, der mit der Fahne vorangelaufen ist, um es mal freundlich zu sagen.
Genau.
Ganz also, im Gegenteil teilweise.
Diese Einigkeit zwischen Mitgliedern und Führung, die du ansprichst, besteht ja vor allem darin, was irgendwie die identitätsstiftenden Elemente von Union, ja, sind. Und genau das war da dann eher nicht so der Fall.
Was mir noch eingefallen ist, also Heiner Bertram ist ja quasi so ein bisschen Aufstieg und Fall von Union in der ersten Profiphase, so kann man das ja kennzeichnen. Die Kirchkrise hatte Auswirkungen, mir fiel ein, dass er, du hast ja auch Michael Kölmel erwähnt, das war ja auch noch die Zeit der Insolvenz der ganzen Sportweltvermarktung von Kölmel, wobei Union aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, niemals ein Verein war, der da irgendwas Probleme hatte, weil plötzlich aus der von der Konkursverwaltung Geld zurückgefordert wurde oder so, sondern die hatten, glaube ich, so einen Rückzahlmechanismus vereinbart, der, glaube ich, bis heute auch so gilt und vollzogen wird. Insofern war das dann halt, es war bloß nicht mehr Geld zu erwarten. Ja, sie haben sich aber auch nicht wie andere Vereine, die gedacht haben, jetzt ist quasi Kölmel mit seiner Kinowelt, Sportwelt im Konkurs, jetzt können wir gleich unsere Schulden mit bereinigen. Das hat Union ja nicht gemacht. Und ich glaube, die Kirchkrise war, glaube ich, wirklich ein Riesenproblem. Plus, du hast es ja erwähnt, die Trainerentscheidungen waren, ich sag mal, nicht glücklich.
Genau. Auch das ist nochmal ein eigenes Kapitel. Das dauerte dann auch noch ein bisschen, bis man wieder glückliche Trainerentscheidungen getroffen hat.
Ja, das hat ja auch nicht Heiner Bertram alleine in der Union-Geschichte, genau, zu verantworten.
Genau. Wobei ihm bei der Votava-Geschichte, ich habe das dann jetzt so ein bisschen rausgelassen, weil das wirklich schwierig zu rekonstruieren ist, wer zu welchem Zeitpunkt Mirko Votava entlassen wollte und wann nicht. Also Heiner Bertram selber hat dann im Nachhinein auch noch gesagt, dass er ja Votava früher entlassen hätte, als es dann letztlich geschehen ist und Union dann bestimmt die Klasse gehalten hätte. Weiß ich nicht, ob das wirklich so gewesen wäre und so gekommen wäre. Jedenfalls war er dann noch ein paar Monate im Amt. Und überhaupt ist das auch so ein bisschen eine Schwierigkeit, dass schwierig nachzuverfolgen ist, welche Rechtfertigungen und Begründungen für Handeln im Nachhinein formuliert werden und welche zu der Zeit wirklich eine Rolle gespielt haben. In dem Buch zur Geschichte von Union, das Matze Koch geschrieben hat, kann man zum Beispiel auch lesen, dass einer der Beteiligten im Aufsichtsrat mal gesagt hat, dass man quasi Bertram nicht entlassen hätte, sondern dass es immer 3 Jahresaufträge gegeben hätte und der dann nicht verlängert worden sei. Das ist was keine irgendwie
naja, also
handfeste Beziehung. Also es gibt ja nicht irgendwie einen 3-Jahres-Vertrag für den Präsidenten.
Nee, also man bestellt ja die ja bei Union über den Aufsichtsrat, genau, der bestellt das Präsidium und das wird tatsächlich für eine bestimmte Zeit, ja, bestellt.
Aber es war nicht so, dass in den konkreten, in der konkreten zu dem konkreten Zeitpunkt, wo das dann passiert ist, dass irgendwie transparent gewesen wäre, dass das dass da irgendein Mandat abgelaufen wäre, und das kommt in der zeitgenössischen Berichterstattung auch kaum vor. Deswegen ist es schwierig zu sagen, welche Rolle das tatsächlich gespielt hat.
Und ja, vielleicht hat man das einfach genutzt, weil vielleicht die Satzungshürden hoch oder niedrig, weiß ich nicht, waren, bestimmte Sachen zu machen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Was ich dir noch sagen kann, noch kurz nachgeschaut. Also Heiner Bertram ist auf keinen Fall Ehrenmitglied beim 1. FC Union. Sein Nachfolger Jürgen Schlebrowski, der ja nur 9 Monate im Amt war, hingegen ist Ehrenmitglied. Ja, so kann man das halt auch halten. Bestimmte Sachen. Ja, also es ist, glaube ich, eine sehr zwiespältige Angelegenheit. Was gehofft wurde mit dem Amtsantritt von Bertram und dem Einstieg damals von Nike und dann auch Kinowelt und so weiter, das war eine Konsolidierung von Union. Und man kann festhalten, dass das aus verschiedenen Gründen nicht passiert ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausschlaggebend dann war für diese Entmachtung, aber du hast ja geschildert, das Grundvertrauen in Heiner Bertram war nicht gegeben und er hat halt schon sehr polarisiert dann zur Endphase.
Genau, das kann man auf jeden Fall, glaube ich, abschließend festhalten, ja.
Gut, dann vielen Dank. Ich habe das ein bisschen gar nicht so im Kopf gehabt, wann das genau war, ehrlich gesagt, diese Entmachtung. Und es fällt tatsächlich so rings um die Geburt des großen Kindes. Insofern spannend, das nochmal so ein bisschen nachzuvollziehen. Und auch interessant, dass man sich das heute erstmal nicht vorstellen kann in der aktuellen Konstellation. Das heißt aber nicht, dass das nicht wieder passieren könnte.
Genau, also wenn halt die Konstellation so ist, dass es da zwei Gremien gibt, die wo eins das Operative und eins das Kontrollierende und Einsetzende ist, dann ist es natürlich grundsätzlich immer möglich, dass es da unterschiedliche Ansichten und Ausrichtungen gibt.
Da hat sich ja von der Struktur bei Union nicht so viel geändert, nur in der Größe der jeweiligen Gremien vielleicht. Okay, Daniel, wollen wir zum Feedback-Hinweisblock kommen?
Gerne.
Gut, wenn ihr Feedback geben wollt oder Kommentare hinterlassen wollt oder uns bewerten wollt, dann seid ihr jetzt an folgenden Stellen richtig. Bei Apple Podcast kann man uns bewerten, man kann uns bei panoptikum.io bewerten, ihr könnt euren Freunden, Familien, zu Weihnachten vielleicht, erzählen, dass es unseren Podcast gibt und wie toll der ist und dass ihr den gerne hört. Ihr könnt den Neu-Unionern empfehlen, die ein bisschen was über den Verein Stück für Stück hören möchten und nicht immer gleich das ganze Buch von Matze Koch durcharbeiten.
Ja. Wenn ihr uns euren Familien näher bringen wollt, ist ja mit Podcasts manchmal so ein bisschen schwierig, weil die ja erstmal immateriell sind. Aber es gibt Tassen zum Beispiel, an denen man das festmachen
kann. Das kann man natürlich auch machen. Man kann auch eine Podcast-Tasse schenken. Aber ich war jetzt noch gar nicht so im Verkaufsmodus, sondern ich würde sagen, wir freuen uns natürlich über Kommentare. Das könnt ihr hinterlassen auf unserer Website und-niemals-vergessen-podcast.de. Und ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, unv-podcast. Dort könnt ihr Nachrichten schicken bzw. Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns direkt schreiben. Daniel ist auf Twitter @da_rosbach mit Doppel-S. Genau. Und ich bin auf Twitter @saumselig. Da könnt ihr uns Nachrichten schicken. Ihr könnt uns Hinweise auf neue Episoden schicken. Wenn ihr sagt, oh, das ist doch eine interessante Geschichte gewesen, könnt ihr die mal vorstellen. Das könnt ihr da machen. Ihr könnt uns aber auch E-Mails schreiben an Daniel oder Sebastian @und-niemals-vergessen-podcast.de. Habe ich was vergessen, Daniel?
Kommentare hast du, glaube ich, schon erwähnt. Hm? Die Adresse dafür ist dieselbe, die du gerade für die E-Mails genannt hast. Genau, das passiert ja auch regel. Wir hatten damit ja schon angefangen heute.
Genau. Dann sei mal gespannt, was ich dir in 2 Wochen erzähle, wenn wir zum 3. Advent unsere wahrscheinlich letzte Episode dieses Jahr veröffentlichen. Nee, es gibt zu Weihnachten, nach Weihnachten, kurz vor Silvester noch eine Episode. Es wird eine Knaller-Episode.
Ob sich da vielleicht ein bestimmtes Thema anbietet oder so?
Mal schauen. Gut, Daniel, dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis denn.
Tschüss.